Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die Debatte um eine verpflichtende Impfung gegen Masern in Deutschland wird schon seit Wochen geführt. Nach dem Gesetzentwurf von Jens Spahn konkretisiert sie sich jetzt nun. Brandenburg ist der Bundespolitik in dieser Hinsicht seit April schon voraus. Eine solche Impfpflicht wurde dort bereits beschlossen. Was sich seitdem verändert hat in dem Bundesland, das nehmen wir gleich unter die Lupe. Wir beschäftigen uns heute auch mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der maritimen Wirtschaft. Anlass ist ein Besuch der Kanzlerin im Hamburger Hafen. Wie zukunftsgewandt dort gearbeitet wird, erklärt uns gleich unser Landeskorrespondent. Und in Niedersachsen gehen wir der Frage nach, ob Tierliebe auch kontraproduktiv sein kann. Nun ist er also schwarz auf weiß da, ein Gesetzentwurf, wonach das Impfen gegen Masern zur Pflicht werden soll, bundesweit in Deutschland. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat ihn erstellt, die SPD ist an seiner Seite und Impfverweigerer sollen gemäß dem Gesetz künftig sogar mit Geldbußen belegt werden. Auf Landesebene gibt es in Deutschland bereits eine Impfpflicht. Brandenburg ist da vorangeschritten. Im April war das. Allerdings zeigt sich dort, dass sich Worte nicht ganz so schnell in Taten umsetzen lassen. Und die Debatte über das Pro und Contra einer Impfpflicht geht dort immer noch weiter. Amelie Ernst berichtet.
Der Spielplatz auf dem Weberplatz in Potsdam-Babelsberg ist ein beliebter Treffpunkt. Die meisten Eltern, die an diesem Nachmittag am Sandkastenrand sitzen und ihre Kinder beim Spielen beobachten, sind für eine verpflichtende Masernimpfung.
Es ist eine Katastrophe, wenn Leute die eigentlich schon ausgerotteten Krankheiten wieder aufflammen lassen. Also ich bin absolut für eine Impfpflicht.
So ein kleiner Pieks tut dem Kind nicht weh. Das ist alles andere ist Blödsinn.
Wenn es so was Gutes gibt wie eine Impfung, warum nicht? Also mein Kind ist auch auf jeden Fall gegen alles geimpft.
Auch Christina ist öfter hier mit ihren drei kleinen Kindern. Das jüngste ist gerade mal 4 Wochen alt. Christina trägt es im blauen Tragetuch eng an ihrer Brust. Als Impfgegnerin würde sie sich nicht bezeichnen, sagt sie, aber als Impfskeptikerin.
Ich denke, manche Sachen müssen auch durchgearbeitet werden, weil das schafft auch eine gewisse Immunität. Bei Masern ist das natürlich was anderes, aber ich denke auch, dass man nicht sofort drauf losimpfen sollte und für alle das Gleiche geltend machen. Meistens gehen solche Regelungen auch nach hinten los, wenn das erstmal so verordnet ist.
Christina ist gegen eine Impfpflicht. Keines ihrer drei Kinder sei bisher gegen irgendeine Krankheit geimpft worden, obwohl die beiden Älteren demnächst einen Kindergarten besuchen sollen.
Wir wurden beraten und haben uns auch gut auseinandergesetzt und ja, entscheiden, dass es auf jeden Fall mit Masern vor dem Eintritt der Pubertät ist. Dann nimmt es einen schweren Verlauf, deswegen entscheiden wir uns dafür, aber zu einem Zeitpunkt, den wir auch selber wählen. Ich bin gespannt, wie der Kindergarten darauf reagiert.
Impfen, wenn, dann lieber später. Diese Haltung kann Potsdams Amtsärztin Christina Böhm nur schwer nachvollziehen. Obwohl in Brandenburg mit rund 95% im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich viele Erstklässler geimpft sind, erlebt sie im Gesundheitsamt auch immer mal wieder das Gegenteil.
Da sehen wir durchaus dann Kinder, die ein leeres Impfbuch haben, also komplett leeres Impfbuch, wo wir die Schuleingangsuntersuchung dann nutzen, um zu beraten. Allerdings bleibt es oftmals dann bei der Beratung. Wir hoffen dann aber sehr, dass die Eltern vielleicht doch Informationen mitnehmen und es machen lassen.
Bisher kann die Ärztin nur hoffen, dass Eltern mit ihren Kindern nach einer Untersuchung zu Schulbeginn oder im Kindergarten zum Impfen wiederkommen. Eine Impfpflicht gibt es auch in Brandenburg frühestens in ein paar Monaten, sagt Gesundheitsstaatssekretär Andreas Büttner.
Eine Zeitebene zu nennen, ist zum jetzigen Zeitpunkt relativ schwierig. Wir müssen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes gucken, ob wir die Verordnung auf der Grundlage umsetzen können oder ob wir eine andere Rechtsgrundlage brauchen. Es wird auch einen Abstimmungsprozess geben müssen mit dem Jugendministerium. Ich denke, dass wir das in den nächsten Monaten auf den Weg bringen, aber eine konkrete Zeitangabe zu nennen, wäre jetzt unehrlich.
So bleibt Ärzten wie Christina Böhm vorerst nur der Appell. Dabei hat sie gar nicht vorrangig die Impfgegner im Blick.
Die harte Gruppe der Impfgegner ist tatsächlich ein kleiner Prozentsatz. Ich finde, wir müssen mehr dazu kommen, dass wir da, wo sowieso schon Beratung und Präventionsarbeit erfolgt, genau mit diesem Fokus, dann gleich mit dem Angebot verbinden, wir können jetzt auch impfen, wenn sie damit einverstanden sind und es dann tun. Die meisten machen das dann tatsächlich auch, wenn ihnen das Angebot aktiv unterbreitet wird. Die Beratung alleine greift dann zu knapp.
Nicht nur beim Hausarzt, sondern auch in Rettungsstellen und bei den Untersuchungen zum Schulbeginn und zum Schulabschluss sollten Impfungen gleich mit angeboten werden, findet die Amtsärztin. Denn später in der Ausbildung oder im Studium kämen die meisten jungen Leute nur noch selten in Kontakt mit einem Arzt.
Warum auch? Die sind ja gesund. Und wir müssen halt Wege finden, wie wir die doch dazu bekommen, dass an der Stelle einfach mal drauf geschaut wird. Und diese 10 Jahre, dass wir die irgendwie in den Fokus bringen, dass die wissen, alle 10 Jahre spätestens muss das aufgefrischt werden.
Und um das leidige Suchen nach dem Impfpass zu umgehen, sollten die Impfdaten besser gleich durch die Krankenkassen gespeichert werden. All das könnte sich auch Ursula Nonnemacher gut vorstellen. Sie ist Fraktionschefin der Grünen im Brandenburger Landtag und selbst Ärztin. Ähnlich wie Amtsärztin Christina Böhm hält sie Impfungen für richtig. Nicht aber eine Masernimpfpflicht für alle.
Ich glaube, es ist eher kontraproduktiv aus den Gründen, dass damit bei den Leuten, die skeptisch sind, sozusagen die Abwehrhaltung noch verstärkt werden könnte und auch, dass möglicherweise andere wichtige Impfungen dann als nicht mehr so relevant angesehen werden.
CDU-Gesundheitspolitiker Reik Nowka dagegen plädiert, wie der Bundesgesundheitsminister, weiter für die Impfpflicht für alle, bei denen das möglich ist. Freiwilligkeit und Beratung allein hätten sich nicht bewährt.
Es geht uns vor allem darum, dass es eben auch Kinder gibt, die noch nicht geimpft werden können. Zum Beispiel Säuglinge, die in den Familien leben, die einfach noch nicht das Lebensalter dafür haben. Es gibt Menschen, die aufgrund von anderen Erkrankungen nicht geimpft werden können. Und für die ist der Ausbruch einer Masernerkrankung eine potenziell große Gefahr.
Doch wie eine Impfpflicht konkret durchgesetzt werden soll, ob Bußgelder oder Kita-Verbote funktionieren, das ist auch in Brandenburg nach wie vor offen. Vorerst setzt man auch hier parteiübergreifend auf die Einsicht der Erwachsenen.
Über die Schwierigkeiten der Umsetzung einer Impfpflicht gegen Masern in Brandenburg berichtete Amelie Ernst. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind zwei der zentralen Schlagworte längst in vielen Bereichen des Lebens heute. Die Mobilität gehört da ohne Zweifel dazu. Die Automobilbranche beispielsweise hat da nach Ansicht vieler Experten in Deutschland allerdings noch großen Nachholbedarf. Eine große Rolle spielt hierzulande auch der Schiffsverkehr. Und wie ist es dort um diese Themen bestellt? Die Bundeskanzlerin war heute im Hamburger Hafen zu Besuch. Bei diesem Termin ging es um Nachhaltigkeit und digitales Arbeiten. Axel Schröder hat das für uns verfolgt. Was wurde denn offiziell zu diesen Themen im Rahmen dieses Besuchs gesagt?
Na, die Bundeskanzlerin hat auf jeden Fall die Anstrengungen im Hamburger Hafen, also speziell bei der Hamburger Hafen und Logistik AG, gelobt in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sei man dort schon sehr weit. Sie hat die Bedeutung des Hamburger Hafens nochmal hervorgehoben. Es ist ja der drittgrößte Hafen in Europa und der größte Deutschlands. Und sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass der Hamburger Hafen eben auch ein Drehkreuz sei für Waren aus China, die über die geplante neue chinesische Seidenstraße, also per Bahn von Asien nach Europa transportiert werden sollen.
Gut, dann blicken wir mal konkret auf den Stand der Dinge. Zunächst mal beim Thema Digitalisierung. Wie sieht es da aus im Hamburger Hafen?
Ja, da ist man schon seit vielen, vielen Jahren dabei, die Möglichkeiten eben zu nutzen, die die Digitalisierung bieten. Es gibt also, wenn man auf diesem Containerterminal Altenwerder heute war, dann sieht man, wie also die Container von den Schiffen runtergebracht werden, auf sogenannte AGVs gestellt werden. Das sind so Transporter, die dann die Container ins Lager fahren. Die fahren fahrerlos und zwar auf so Induktionsschleifen unter dem Asphalt. Das sieht toll aus. Das bewegt sich alles wie von Geisterhand. Und natürlich steckt dahinter ein riesiges Rechenzentrum. Da wird zum Beispiel auch der Stellplatz jedes einzelnen Containers an Bord berechnet. Und wenn man sich dann vor Augen führt, dass auf ein Schiff so 15.000, 20.000 Container raufpassen, dann merkt man, das ist ein riesiges Puzzle, wo eben genau geguckt werden muss, wo geht dieser Container hin, wo wird er als nächstes umgeschlagen, umgeladen. Da muss jeder Container tatsächlich an seinem Platz stehen. Und es gibt neuerdings ein Projekt mit dem Lkw-Hersteller MAN. Da ist die Idee, dass diese Lkws eben dort ankommen. Der Fahrer steigt aus und dann fährt der Lkw ohne Fahrer auf das Gelände und wird da be- oder entladen. Und irgendwann steigt dann der Fahrer wieder zu und kann abrauschen mit seinem Lkw. Das sind so die Leuchtturmprojekte hier im Hamburger Hafen beim Thema Digitalisierung.
Also technologischer Fortschritt ist da durchaus präsent. Was heißt das für die Arbeitsplätze?
Na, sicher können auch Arbeitsplätze abgebaut werden durch Automatisierungsprozesse. In den letzten Jahren waren hier aber die Beschäftigungszahlen relativ stabil. Der große Umbruch, der liegt ja ohnehin schon Jahrzehnte zurück. Durch die Containerisierung sind wahnsinnig viele Arbeitsplätze im Hamburger Hafen weggefallen. Die Packer, die zum Beispiel ganze Schiffsladungen per Hand dann entladen haben, die gibt's nicht mehr. Aber mittlerweile ist so ein Punkt erreicht, wo alles, was irgendwie in einen Container reinpasst, damit auch schon transportiert wird. Also der Trend zu immer mehr Containerladung, der ist eigentlich begrenzt und an sein Ende gekommen.
Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Ist das ein Thema, ein präsentes Thema dort?
Ja, also da sagen sogar Umweltschützer, dass der Hamburger Hafen da eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Denn es wird sehr viel Ladung, 30-35%, dann ins Hinterland abtransportiert über die Schiene. Zum Beispiel ist die Hamburger Hafen und Logistik AG auch ein großer Eisenbahnunternehmer und transportiert eben ganz viel Ware über die Schiene. Das ist in Rotterdam, sind das gerade mal 10%. Und diese Transporter, von denen ich vorhin gesprochen habe, die so per Geisterhand über dieses Gelände fahren, die fahren heute nicht mehr mit Diesel, sondern elektrisch. Es werden die Batterien dieser Transporter eingesetzt, auch als Speicher. Die können also auch Energie abgeben, um die Netzspannung stabil zu halten, eine wichtige Voraussetzung bei der Energiewende. Und natürlich gibt es auf den Dächern der großen Lagerhäuser auch Solarzellen.
Und trotzdem gilt ja der Schiffsverkehr als ein vielleicht unterschätzter Faktor beim Thema Umweltbelastung und Umweltverpestung, Luftverpestung. Ist das präsent im Hafen?
Das ist auf jeden Fall präsent. Und wenn wir uns angucken, im letzten Jahr war Hamburg die erste Stadt mit den Dieselfahrverboten wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte. Und da geht ein ganz, ganz großer Teil auf das Konto von Schiffen, eben von Passagierschiffen, aber eben auch von Containerschiffen, die, wenn sie im Hafen liegen, ihre Generatoren weiterlaufen lassen, um Strom an Bord zu haben. Da wird einiges gemacht. Da gibt es Generatoren, die dann mit Flüssiggas laufen, oder Passagierschiffe bekommen dann Strom per Kabel von Land aus, aber im Moment ist das tatsächlich noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Da muss noch viel, viel mehr passieren.
Vielleicht nur kurz zum Abschluss. Kann man denn dann absehen, in welche Richtung sich der Hamburger Hafen wirtschaftlich entwickelt?
Na, also die fetten Jahre sind vorbei, sag ich mal. Bis zur Wirtschafts- und Finanzkrise 2008, da gab es immer zweistellige Zuwachsraten. Danach einen riesigen Einbruch und man hat sich davon letztendlich noch nicht wirklich erholt. Und die großartigen Prognosen von 25 Millionen Containern pro Jahr, die werden nicht eintreffen. Im Moment ist der Hamburger Hafen bei 9 Millionen Containern und das große Wachstum ist vorbei. Man muss sehen, was die Elbvertiefung jetzt bringt. Aber es gibt ja auch noch andere Häfen, Rotterdam, Antwerpen, die wollen auch ihre Ladung haben.
Live für uns aus Hamburg, unser Landeskorrespondent Axel Schröder. Danke sehr. Der Klimawandel ist ein Thema, das aus politischen Debatten praktisch nicht mehr wegzudenken ist. Es gibt Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass das wachsende Artensterben mindestens ebenso gefährlich ist für Klima und Umwelt weltweit. Gerade erst wurde heute ein entsprechender Bericht des Weltbiodiversitätsrats vorgelegt. Umgekehrt kann zu viel Zuneigung vor allem für Tiere auch kontraproduktiv sein. In einem Auffangzentrum des Naturschutzbunds Deutschland in Niedersachsen gibt es immer mehr Wildtiere, die von Spaziergängern dorthin gebracht werden und die damit nur vermeintlich gerettet wurden. Hilde Weg hat dieses Zentrum besucht.
Da hockt er, ein kleiner Hase. Große braune Augen, flauschiges Fell. Er hat sich einen Sonnenfleck im Außenstall gesucht.
Der ist jetzt schon viermal so groß, wie er gekommen ist. Der wurde also wirklich so als solches Würmchen gefunden. Ja, der wimmelt jetzt ganz zufrieden. Aber er kriegt noch seine Milch.
Die Leiterin des NABU-Artenschutzzentrums, Bärbel Rogoschik, ist zufrieden. Der Hase soll Wildtier bleiben. Deshalb wird er zwar gefüttert, aber sonst in Ruhe gelassen, bis er wieder fit ist für die Freiheit.
Der würde wahrscheinlich draußen jetzt nicht unbedingt durchkommen. Wir gucken mal, wie das mit dem Fuß aussieht.
Denn das Hasenjunge zieht einen Hinterlauf nach. Es war von einem Hund gebissen worden. Ein klassischer Fall für das Zentrum. Wildtiere, die in Not sind, aufpäppeln und wieder freilassen. Anders sieht's aus bei den kleinen Patienten im Nachbarstall.
Hier ist das Schwein, das ist eine kleine Graugans.
Wer hat die jetzt gerettet?
Hier war es so, dass diese Gans quasi den Familienanschluss verloren hat. Das heißt, meistens gehen die ja schön hintereinander. Und wenn die dann getrennt werden durch Menschen oder Ereignisse, dann läuft meistens einer panisch rum und schreit.
Soweit normal. Meistens würden sich Tierkinder und Eltern durch das Geschrei wiederfinden. Aber wenn die Tierfamilie Pech hat, dann schreite in einem solchen Moment ein hilfsbereiter, aber ahnungsloser Mensch ein.
Und wenn man sagt, ich rette den jetzt, dann ist das schon ein bisschen blöd, weil der hat ja noch Eltern.
Auf diese Weise falsch gerettet wurde auch ein kleiner Waldkauz.
Die sehen auch immer aus wie drei Tage durchgefeiert. Diese rot umrandeten Augen, viele denken auch, der ist blind. Und man kann sie auch ganz leicht selber anlocken. Die kommen auch angeflogen sogar.
Oft nimmt dann das Verhängnis für die Tiere seinen Lauf. Die niedlichen, flauschigen Küken würden mitgenommen.
Hat das Tier was davon? Nein, der möchte seine Artgenossen haben.
Im Extremfall werden die Tiere dann noch völlig falsch gehalten und gefüttert. Einer jungen Taube wurde das zum Verhängnis.
Das war ein ganz schrecklicher Anblick. Die ist rein mit Hackfleisch großgezogen worden. Und das sind reine Vegetarier. Und das Tier musste leider erlöst werden, weil einfach die ganzen Organe können das gar nicht verstoffwechseln. Ne?
Das Verhalten von Jungtieren werde auch sehr oft falsch interpretiert. Wenn etwa junge Eichhörnchen am Menschen hochkrabbelten, sei das kein Zeichen von Zuneigung.
Nein, sie sind nichts anderes als ein Baum. Interessant. Aber das ist eine senkrechte Struktur. Die nutzt er dann einfach nur. Der möchte nicht von ihnen gerettet werden.
Seit 20 Jahren schon leitet Bärbel Rogoschik das NABU-Artenschutzzentrum. Mit mehr als 3000 versorgten Tieren im letzten Jahr eine der größten Zentren dieser Art. Finanziert vom Land, dem NABU und Spendengeldern. Was der Leiterin Sorgen bereitet, ist der starke Anstieg von Fällen falscher Tierliebe in der letzten Zeit.
Weil einfach die Naturentfremdung immer größer wird. Das heißt, die Menschen wissen gar nicht mehr, was so normal ist. Was die Oma noch wusste, nach dem Motto, ja, die Gänse, die brüten da und lasse mal in Ruhe, das ist heute gar nicht mehr in den Köpfen.
Nicht nur für die Tiere sei das problematisch. Auch für die Zentren werde es zunehmend zu einem Geld- und Zeitproblem. Allein 200 Igel habe man hier über die Wintermonate versorgt. An einer Wand entlang sind graue Igelkästen aufgereiht. Die letzten werden nun aus dem Winterschlaf in die Natur entlassen. Praktikantin Rosa säubert die Kästen. Es riecht streng.
Wie viele Igel haben Sie denn zu versorgen?
Die ganze Reihe.
Meine Arbeit. Kriegen
die Küken und je nachdem, wie viel sie wiegen, auch Hundefutter und eben Wasser immer noch dazu.
Die Igel machen nun Platz für die nächsten Kandidaten im Zentrum.
Jetzt kommen die Wasservögel und dann kommen jetzt so die Amseln als erstes und dann kommen die Meisen, Sperlinge und so weiter.
Der Versorgungsaufwand ist enorm. Jede Tierart braucht Spezialfutter und gerade die Jungvögel viele Mini-Mahlzeiten.
Denn zum Beispiel so ein Nest mit Blaumeisen, gleich 10 Eier, das sind 480 Fütterungen am Tag.
Die Naturschützer bemühen sich in solchen Fällen, das Nest schleunigst wieder dahin zu bringen, wo es gefunden wurde. Ein solcher Fütterungsaufwand ist kaum zu leisten.
Also da merkt man mal, was die Vogeleltern, was die für einen tollen Job machen, ne? Wahnsinn.
Und wie soll man sich verhalten, wenn man auf Jungtiere in der Natur trifft? Bei unverletzten Tieren gilt, in Ruhe lassen und entfernen. Für verletzte Tiere hat Bärbel Rogoschik klare Regeln.
Bei Säugetieren grundsätzlich nicht anfassen erstmal. Und wenn, dann vielleicht sich ein Büschel Gras ausreißen und das Tier mit dem Gras zur Seite setzen. Bei Vögeln ist es vollkommen wurscht. Die dürfen sie anfassen, das spielt Geruch überhaupt keine Rolle. Und zum Beispiel ins Nest zurücksetzen, wenn das gerade so vor ihre Füße gefallen ist, so ein nackter Jungvogel.
Und wer im Zweifel ist, sollte sich keinesfalls auf Ratschläge aus Chatforen verlassen, sondern die Fachleute von Umwelt- und Naturschutzverbänden kontaktieren.
Deutschlandweit gehen seit Wochen Freitagsschüler für den Klimaschutz auf die Straße. In Bayern protestieren einige bald Abiturienten gegen vermeintlich zu schwierige Matheprüfungen. Das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Und das war's für Deutschland heute, für diesen Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.